Herzlich willkommen zum In-Between-Podcast. Diesmal habe ich wieder das erste Wort aus einem gewissen Grund. Ich muss mich einmal bei der Sophie entschuldigen und bei der Jana auch und für mich selber auch, weil wir saßen zusammen bei Jana in der Küche und wollten zu dritt gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Und da ich ja so ein bisschen der podcast-technische Verantwortliche bin, habe ich so ein paar Dinge nicht so richtig beachtet. Jetzt ist die Aufnahme nicht geil. Deswegen, weil wir ja auch einen gewissen Hörqualitätsanspruch an den Tag legen, beziehungsweise ich, habe ich beschlossen zu sagen, das machen wir nicht. Und deswegen danke an die liebe Sophie, dass sie nochmal unsere Gästin ist. Hallo Sophie.
Hallo und sehr gerne. Danke fürs Einladen in den Podcast.
Genau, heute nicht aus meiner Küche.
Schade eigentlich. Wir hatten guten Kaffee, wir hatten zwei.
Wir haben über Blaubeeren gesprochen. Naja, wir müssen jetzt nicht alles replizieren. Ich würde zuerst die Sophie kurz vorstellen. Die Sophie und ich sind uns über die letzten Jahre immer mal wieder bei irgendwelchen Rad-Events begegnet. Ich kannte sie nicht so wirklich gut privat, aber ich habe geglaubt, schon einen ganz guten Eindruck von Sophie zu haben. Und wir haben uns auf Anhieb irgendwie ganz gut verstanden. Jetzt für den Podcast habe ich mir ihren Wikipedia-Artikel angeschaut. Und da sieht
sie hat einen Wikipedia-Artikel.
Ja, warum sie hat einen Wikipedia-Artikel. Und auf dem Bild hat sie ein Deutschland-Rad-Jersey an, also in den Nationalfarben. Und es liegt daran, dass sie mal 2016, also vor inzwischen, glaube ich, 10 Jahren, stimmt es, Sophie? Hast du eine Medaille bei der Mannschaftsverfolgung auf der Bahn geholt und du warst deutsche Meisterin dort in der Mannschaftsverfolgung in einem Team, in dem auch Laura Süßemich mit dabei war, die heute auch noch professionell Fahrrad fährt, richtig?
Ja, und nach wie vor eine meiner besten Freundinnen ist, was immer ganz cool ist, weil man unsere Wege, also wenn wir uns sehen, sie hat den Profi-Weg eingeschlagen und ich den Arbeitsweg, das ist ganz spannend, das immer zu vergleichen, in welche Richtungen sich so das Leben entwickelt.
Ich fand auf jeden Fall super beeindruckend, dass du so erfolgreich auf der Bahn warst und jetzt steigen wir schon ein bisschen ein. Wir sind uns nämlich in einem ganz anderen Kontext begegnet. Ich war nämlich nicht Fahrrad auf der Bahn, sondern wir haben uns, glaube ich, bei irgendwelchen Gravel-Events kennengelernt. Du fährst beim Girlpack, das ist ein Zusammenschluss aus mehreren Frauen, die gerne Fahrrad fahren und da bist du mit dabei und er macht öfter mal längere Touren oder so sind wir uns eben auch bei Events begegnet. Du bist auch das Transbalkan Race gefahren, zusammen mit der Marion, Super Marion auf Instagram. Und ich habe dich kontaktiert, weil die TCR Women's 100 Campaign letztes Jahr 2025 rauskam. Das heißt, das Ziel dieser Kampagne war, 100 Frauen an den Start des TCR zu bekommen. Und ich habe dann einfach in meinem persönlichen Umfeld so ein bisschen überlegt, wer sind die Frauen, von denen ich denke, dass die das können, sich vielleicht aber nicht trauen. Und da habe ich an dich gedacht und habe dich kontaktiert und dann haben wir ein bisschen telefoniert und sind uns dann auch beim TCR begegnet, haben uns davor eine WG geteilt zur Vorbereitung in Santiago vorm Start und da haben wir uns eigentlich erst so richtig kennengelernt und ja, ich war sehr beeindruckt von dir und deswegen wollte ich dich unbedingt im Podcast mit dabei haben. Aber bevor wir jetzt da einsteigen, vielleicht magst du kurz den Leuten erzählen, wie du den Weg von der Mannschaftsverfolgung auf der Bahn zum TCA gefunden hast, was ja ziemlich konträre Wege sind oder ziemlich konträre Facetten, Fahrrad zu fahren.
Das stimmt, von 3 Kilometern zu 5000 ist ein ganz schön großer Unterschied. Aber erstmal vielen Dank fürs Einladen in den Podcast und danke für die liebe Vorstellung. Ich habe angefangen Rad zu fahren also in der U15, da ist man so 13, 14. Also in der Jugend macht man eigentlich immer Straße und Bahn, beides parallel. Und das habe ich eben über so 8 Jahre gemacht und war unter anderem eben auch in der Nationalmannschaft und bin da halt gegen Ende vor allem Bahnrennen gefahren. Habe aber irgendwie, ich weiß es nicht, ich bin nicht so kompetitiv, würde ich mal sagen, oder für mich war es irgendwie immer klar, dass ich kein Profisportler werden will. Und ich bin dann von den Bahn- und Straßenrennen zu Fixie-Rennen gekommen. Ich habe dann angefangen, mit dem Maloja Pushbiker zusammen Fixie-Rennen zu fahren. Und dann waren wir bei Reto Crits unterwegs, was super witzig war, auch komplett was anderes zu den halt professionelleren Rennen davor. Und da habe ich Marion kennengelernt, die war Teil von unserem Team. Und die ist 2018 ins TCR gefahren. Und klar, natürlich auch dadurch, durch meinen Hintergrund auf der Bahn und in diesem Leistungssport war das für mich so komplett eine neue Welt, diese unfassbar langen Strecken und so ganz ungreifbar. Und ja, das war 2018 und dann hat es eh noch mal Jahre gedauert, bis ich dann 2025, eben wie du es gesagt hast, Jana, mich ganz lang nicht getraut habe, aber irgendwie dann dazu gekommen bin, dass ich halt letztes Jahr auch das TCR gefahren bin.
Ich kann mich erinnern tatsächlich, dass als die Marion mit der Johanna Janke zusammen das TCR gefahren ist, dass ich mir davon einen Screenshot gemacht hatte, wie viele Kilometer die am Tag gefahren sind im Durchschnitt. Also es gab irgendwie einen Bericht über ihr TCR, ich weiß nicht mehr wo. Das habe ich dann meinem Papa geschickt, mit dem ich ja immer viel Fahrrad fahre oder auch damals schon gefahren bin und habe gesagt, oh Gott, das ist ja völlig crazy, das könnte ich nie.
Für mich war das auch ganz ehrlich, ich habe das mir nicht mal vorstellen können, was das für Distanzen sind, obwohl ich ja damals schon 8, 9 Jahre Rad gefahren bin, aber im Training früher, ich bin nie mehr als vielleicht mal 150 Kilometer gefahren und ich weiß auch noch, ich habe so 2017, 18 angefangen, mal längere Strecken zu fahren, aber halt das erste längste waren München-Gardasee, was ja eh mittlerweile so ein Klassiker ist, das waren so über 400, aber das war ein Riesending, erstens mal davor so irgendwie gefühlt so zu trainieren und dann eben tagelang nach Pause zu machen und lustigerweise war es mit den Girlpacks, die kenne ich ja auch schon sehr lange, auch wenn ich erst seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr Teil vom Team bin, sind wir mal in Schweden 300 Kilometer so einen Bike-Marathon gefahren um ein Serum, aber es waren so einzelne Tage, aber dieses am Stück und durch Europa, ich finde einfach diese ganz lange Strecke, das war für mich ganz, ganz, ganz unvorstellbar, dass man es überhaupt machen kann.
Also man merkt schon, dass du Fahrradfahren liebst und du hast schon sehr viele Aspekte davon gesehen. Cool, dass du es immer noch machst. Du bist dann das Transbalkan Race gefahren mit der Marion zusammen. Wie ging es dir da? War das so der Schlüssel, dass du dachtest, du möchtest öfter solche langen Sachen machen? Was hat den Weg dahin geebnet quasi?
Ich bin halt erstmal, dass ich das halt gesehen habe, sowas wie TCR, wobei ich damals nicht drüber nachgedacht habe, dass ich sowas mal fahren will, aber ich finde, die Szene ist ja dann immer weiter gewachsen. So ein bisschen mit dem, wo Fixie fahren, war mal voll der Hype und das hat dann ja irgendwann aufgehört, weil es halt die Rennen dann auch gar nicht mehr so gab in dem Maß und ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie mit dem, dass Fixie ein bisschen stirbt, ist das Ultra-Cycling immer größer geworden und Marion hat mir das so ein bisschen vorgelebt, weil die halt dann auch viele Rennen gefahren ist und ich fand es halt faszinierend und da ich halt so privat halt eben mit meinem Papa, mit den Girlpack-Mädels halt immer mal so einzelne lange Tage gefahren habe und gemerkt habe, dass mir das Spaß macht, dachte ich mir so, boah, ich würde das auch voll gern mal ausprobieren, aber ich habe es mir halt absolut nicht vorstellen können, das alleine zu machen und dann habe ich Marion gefragt, weil ich halt wusste, erstens, sie ist voll das Vorbild für mich und ich wusste, dass sie das halt gut kann und dass ich von ihr viel lernen kann. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, mit mir das zu fahren. Und erst wollte sie nicht, weil sie gesagt hat, sie will sowas nicht mehr im Team machen, weil die, ich glaube, also das kennt jeder, manche finden es voll gut im Team und andere sagen, das geht gar nicht, weil man halt einfach im Team komplett anders an so Rennen rangehen muss. Aber irgendwie konnte ich sie überreden und dann hat sie zugestimmt und wir sind das Rennen zusammengefahren und ich muss sagen, ich habe da halt mega die positive Erfahrung gemacht. Das war so ein bisschen unser Ziel und das ist was ich bis heute mitnehme in den Rennen, dass Marion zu mir gesagt hat, wir versuchen das so zu fahren, dass es ein positives Erlebnis wird, weil sie für mich auch wollte, dass ich halt die Freude am Ultracycling finde und nicht halt mir denke nach dem Rennen, oh Gott, das mache ich nie wieder. Und mental muss ich aber sagen, was schon sauhart für mich, weil ich halt gar nicht dran geglaubt hat, das schaffen zu können. Und irgendwie das Gefühl nur geschafft habe, weil Marion dabei war. Also das war so für mich so dieses Gefühl, dass ich das Rennen, wir sind jetzt auch voll gut durchgefahren. Also ich habe am Anfang, die ersten 2 Tage haben wir kaum miteinander geredet, weil ich so nervös war. Also das war echt unvorstellbar. Und irgendwie bis zum letzten Tag war ich immer so, Gott, das kann doch gar nicht sein, dass ich sowas fahren kann. Und das waren ja auch, glaube 12 oder 1300 Kilometer und so 30.000 Höhenmeter. Und am Mountainbike war das bei Weitem das meiste, was ich jemals gefahren bin.
Und ihr habt das richtig gut gefinisht.
Ja, ich glaube, wir waren 13 und 14 gesamt. Also ich habe das aber auch damals nicht einordnen können. Wobei, wenn du das sagst mit dem deutschen Meistertitel, muss ich auch sagen, was ich da damals reingesteckt habe, das weiß natürlich niemand, das hört sich cool an und dass das irgendwo steht, ein erster Platz und ein deutsches Meistertrikot, klingt krass, aber was damals reingegangen ist und die Konkurrenz, die damals da war, ich glaube ehrlich gesagt, das Transbalkan war eine bessere, krassere Leistung für mich jetzt persönlich als der deutsche Meistertitel, auch wenn es so gesellschaftlich angesehen natürlich was ganz was anderes ist.
Das finde ich interessant, dass du das sagst, weil bei mir war das so ähnlich mit dem Ötzi. Ich bin einmal auf dem Ötzi-Podest gestanden und dann stand das irgendwie so in der Zeitung und plötzlich haben alle geschaut so, ah, die fährt ja Fahrrad. Also auch so, wie auch immer. Und ich dachte, hä, das war für mich im Vergleich zu allem, was ich sonst gemacht habe eigentlich.
Das ist ein gesellschaftliches Ding bei mir. Ich bin ja auch quasi schon 8, 9 Jahre selbstständig gewesen und habe Kampagnen für große Outdoor-Marken geschossen. Aber so die richtige Anerkennung aus meiner Familie kam erst, als ich so ein richtig schlechtes Bild in der Süddeutschen Zeitung hatte. Irgend so ein Nebenartikel. Und auf einmal waren alle so, wow, der Stefan hat es geschafft. Und denke ich so, hä, die haben das einfach nicht mal lizenziert und das ist total unwichtig. Das ist nur die Frage, welches Medium ist für wen wichtig, oder? Also
ja. Aber ich würde niemals, den deutschen Meistertitel würde ich niemals irgendwie erwähnen. Also so, das ist für mich gar nicht, also gar nichts im Vergleich zu eben jetzt sowas wie TCR, bin ich halt unfassbar stolz drauf, weil das was ist, was ich mir selber nicht zugetraut habe. Und irgendwie, klar, das kennen viel weniger, deswegen irgendwie hört sich das nicht so cool an, weil ich dann natürlich ja nichts gewinne in den Ultracycling-Rennen, aber halt einfach von dem, was ich mir denke, was ich da reinstecke und was ich schaffe, fühlt sich für mich viel mehr wie ein Erfolg an als sowas jetzt.
Mhm. Sehr interessant, also dass diese Erfolge ja auch sehr subjektiv sind.
Ja.
Ja. Wir haben jetzt vorher die TCR 100 Women-Kampagne ganz kurz angesprochen. Ich sag noch kurz was dazu zum Hintergrund. Also 2024 war mein erstes TCR, da waren 44 Frauen am Start oder 44 Flinter-Personen. Und das war schon das größte Flinter-Feld, das es beim TCR je gab, was krass ist, weil daneben stehen ja auch 310 Männer. Also nichts gegen die Männer, aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Frauen. Deswegen haben sich die Lost Dot Veranstalter eben zum Ziel gesetzt, 2025 100 Frauen an den Start zu bekommen, neben ungefähr 300 Männern. Und es hat fast geklappt. Ich glaube, es hatten sich 100 Frauen registriert. Am Ende waren ein bisschen über 80 am Start. Die Sophie war eine davon. Was glaubst du über die Kampagne? Also war das für dich wirklich was Ausschlaggebendes? Oder welchen Einfluss hatte das auf dich?
Auf jeden Fall was Ausschlaggebendes für mich, weil ich hätte mich niemals angemeldet. Also ich hätte mich niemals angemeldet, wenn du mich nicht kontaktiert hättest oder mich da halt motiviert hast und mir das Gefühl gegeben hast, obwohl wir uns gar nicht so gut kennen, dass du dran glaubst. Und dadurch, dass man das irgendwie greifbarer macht und die halt wirklich bewusst sagen, hey, wir wollen Frauen da am Start. Weil für mich war das eben ein Rennen, das waren Profis, das waren Übermenschen, die so mega krass sind, aber nicht jemand, so ein 0815 Mensch, wie ich mich fühle und wie ich bin, dass ich sowas überhaupt machen kann. Und ich habe mich halt davor nie angesprochen gefühlt, glaube ich, von so einem Rennen, weil das halt einfach das Ultracycling-Rennen ist auf der Straße. Und ja, ich habe das gebraucht, damit ich mir überhaupt mal Gedanken mache. Und ich habe ja dann auch immer noch erst mich angemeldet zum letzten Moment. Ich habe eine Viertelstunde, bevor die Anmeldung geschlossen hat, mich dann am Ende wirklich erst angemeldet, weil ich ja trotzdem noch ewig überlegt habe. Aber dass ich überhaupt mit da hingekommen bin, hätte ich nicht gehabt, wenn du nicht gewesen wärst und wenn die Kampagne nicht gewesen wäre.
Ja, mir ging das ja auch so ähnlich. Also ich bin 16 Ultrarennen davor gefahren, bevor ich mich getraut habe, mich beim TCR anzumelden. Und das ist deine Geschichte und auch meine Geschichte hat mich viel zum Nachdenken gebracht, weil ich ein bisschen bewundere, wie Leute das als allererstes Rennen machen, also no offense Joschka, und auch manchmal, wie fasziniert ich bin, wie selbstbewusst manche Leute dastehen. Also ich erinnere mich an den Start vom Three Peaks Bike Race 2021, da stand ein Mann am Start mit einem Wurfzelt auf seinem Rücken. Ich dachte am Anfang, dass er zu den Leuten oder zu den wenigen Leuten gehört, die am Start zujubeln. Und dann ist er mit uns losgefahren. Und ich habe mir gedacht, hat er sich einmal überlegt, wie er da mit den Großglock noch runtersegeln kann. Und irgendwie habe ich so ein bisschen belächelt. Auf der anderen Seite war ich fasziniert, wie er den Mut hat. Und ich glaube, da schwingt ganz gut mit, dass ich glaube, dass es ein systematisches Problem ist, dass sich manche Leute, die eher der Norm entsprechen, also sagen wir, die dem Stereotyp im Ultracycling auch entsprechen, was meistens middle-aged white men sind, dass die sich sehr viel leichter tun oder dass die mit sehr viel mehr Selbstvertrauen sich da anmelden. Und dass andere Leute, vor allem Frauen, die vielleicht weniger repräsentiert sind, und dann gibt es natürlich noch ganz andere Minderheiten, dass die sehr große Selbstzweifel haben und dass sie wirklich erst dann an den Start gehen, wenn sie vielleicht overprepared sind oder sich wirklich sicher sind, alle Zweifel zumindest ansatzweise aus dem Weg geräumt zu haben. Und das finde ich super spannend. Ich habe da ein bisschen, ich meine, ich bin ja Psychologin und habe einfach ein bisschen recherchiert, was es dazu an Forschung gibt und habe gesehen, dass es die Confidence Gap ist, die dahinter steht. Und es gab in den 90ern schon eine Studie, die gezeigt hat an Grundschulkindern, dass die Kinder haben, also in der Studie mussten die Kinder ein Computerproblem lösen, nur war das Computerprogramm gefaked, also konnte nicht funktionieren. Und die haben die Jungs und die Mädels im Grundschulalter dann gefragt, woran das lag oder wie gut sie zurechtkamen. Und die Jungs haben gesagt, naja, das Programm ist ja auch scheiße, es hat gar nicht funktioniert. Und die Mädchen haben gesagt, naja, ich kann auch nicht so gut mit Computern umgehen oder mir liegt es nicht so gut. Und diese Attribution von Erfolg und Misserfolg, womit auch diese Confidence einhergeht, die ist nicht biologisch im Geschlecht festgelegt, sondern es ist was wir kulturell prägen. Und ich finde, deswegen ist es so wichtig, dass wir, so wie mit der Women 100s Campaign, Frauen sichtbar machen in dem Sport, dass wir sehen, wie du sagst, wir gehören dazu, wir machen das sogar gut. Und tatsächlich, objektiv gesehen, ist der Leistungsunterschied gerade über die langen Distanzen überhaupt nicht so, dass wir uns da als Frau verstecken müssten, sondern wir können es gewinnen. Und diese Confidence zu haben, ich will nicht sagen, dass es falsch ist, dass Männer vielleicht overconfident sind. Wie gesagt, finde ich das auch gut. Ich finde nur schlecht daran, dass Frauen das nicht tun oder dass es so eine systematische Unterschätzung gibt. Und für mich warst du, Sophie, eins der Beispiele, in denen ich mich auch wiedererkannt habe, dass man sich zweifelt oder anzweifelt. Du hast gesagt, dass du sehr stolz bist auf die Leistung und das kannst du natürlich voll sein. Und für mich geht es voll damit einher, dass man sich eben davor so große Zweifel schafft und es dann am Ende doch also richtig hinbekommt. Und deswegen will ich, dass noch mehr Frauen das versuchen. Und deswegen reden wir heute darüber.
Es ist echt krass. Alles, was du so sagst, fühle ich mich halt total angesprochen, weil ich glaube, ich habe gerade dieses mit dem Overpreparen gemacht fürs TCA, weil ich halt wusste, bin 4 Ultra-Rennen davor gefahren. Und ich hätte mir niemals getraut, als erstes Rennen das zu machen. Und ich habe mich auch nur an den Start getraut, weil ich halt wirklich versucht habe, alles zu tun, was ich kann, um mich gut vorbereitet zu fühlen, damit ich eine Chance sehe, dass ich das machen kann. Und weil ich halt auch eben, ich habe auch, klar, es waren nur 4, es waren jetzt nicht 16 wie bei dir, aber trotzdem, ich habe über die Rennen halt extrem viel gelernt. Und ich muss halt auch sagen, dadurch, dass ich früher Leistungssport gemacht habe, ich fahre die Rennen, weil ich sie fahren will. Und ich glaube, gerade in letzter Zeit habe ich das immer mehr gemerkt, dass ich halt schon das für mich mache. Oder ich finde, man hinterfragt es ja oft, oder ich zumindest, was ist eigentlich mein Warum? Warum fahre ich die Rennen? Und ich weiß halt, ich habe so viele Arten von Radfahren schon in meinem Leben durchgemacht. So, ich weiß, dass ich einfach gern Rad fahre und das für mich mache. Und dann halt auch Spaß haben will dabei. Und das ist mein Jahresurlaub. Und deswegen habe ich halt versucht, alles zu tun, was ich kann, damit ich eine gute Zeit habe im Rennen und dass ich halt auch mich vorbereitet fühle. Weil ich bin auch schon Rennen gefahren, wo ich halt wirklich im Transbalkan was am Anfang, aber dann auch nochmal im Race Across Germany, wo ich wirklich von Anfang bis Ende nicht dran geglaubt habe, dass ich es schaffen kann. Und das ist halt voll hart. Also so, und das macht dann auch nicht so viel Spaß. Und wollte halt, wenn ich TCA fahre, dass ich halt irgendwie an mich glauben kann. Und selbst obwohl ich mich gut vorbereitet habe, hatte ich nicht mehr das Gefühl, aber wenigstens einen Anfang irgendwo. Mhm.
Ich wollte gerade noch eins einwerfen, weil das zum Thema passt. Dein dich liebender Vater, habe ich gehört, hat dir auch eine SMS geschrieben, nachdem du ihm gesagt hast, du wirst dieses Rennen fahren. Und dann hat sich dein Dad die Strecke angeschaut und hat dir liebevoll, aber bewusst eine SMS geschrieben, indem er gesagt hat, er will nicht, dass du dich in diese Gefahr bringst, dass du dich dem aussetzt, aber dass er dich halt lieb hat. Also nicht im Sinne von hör mal, machen wir das nicht, sondern eben, weil er dich lieb hat. Und ich finde, es passt sehr gut dazu. Würde sein Sohn das ihm schreiben, würde er wahrscheinlich sagen, Alter, ja geil, das wird ein Abenteuer.
Und total. Weiß ich nicht.
Ja, glaubst du, das wäre so?
Würde ins Konzept passen, dass wenn Frauen sich weniger selbstbewusst fühlen, naja, weil man wird in Schutz genommen, sagst du, das ist zu gefährlich für dich, trau dich das nicht. Das passt doch voll ins Konzept, oder nicht, Jana?
Ist natürlich der Stereotyp, aber ich will nicht Sophies Papa unterstellen, dass er genauso, dass er das so handeln würde. Vielleicht wäre das so, ja.
Na, ist jetzt genau losgelöst von ihrem Papa. Väter nehmen ihre Töchter in Schutz. Das ist ja das, was das auslöst, wieso Frauen wahrscheinlich weniger Selbstbewusstsein bei sowas haben. Also junge Söhne werden ermutigt. Ja, du machst das, du bist stark. Und bei Frauen sagt man eher, Vorsicht, im Balkan könnte das und das passieren. Wo soll es denn sonst herkommen? Das wäre ja genau das, wovon wir reden, dass Mädchen sagen, ich kann mich nicht so gut mit Computern aus und Jungs schon.
Ja, ich glaube, das ist nicht nur was in der Familie stattfindet, sondern auch in der Gesellschaft, kulturell. Das mit den Computern und der Studie, von der ich erzählt habe, das war in den 90er Jahren. Es gab dann eine Replikation der Studie 20 Jahre später, also in den 10er Jahren. Und weil geglaubt wurde, vielleicht gleicht sich das irgendwann an. Und das ist auch so, was man vermuten würde, theoretisch. Also wenn es immer mehr, sagen wir mal, es sind tatsächlich 100 Frauen beim TCA am Start, jetzt über viele Jahre hinweg, dann gleicht sich vielleicht diese Confidence Gap irgendwann an. Das wäre durchaus wünschenswert. Aber was bei den Computern der Fall ist, ist, dass die Gap ist immer noch da. Die ist ein bisschen kleiner, aber ist immer noch da. Und obwohl bei den Kindern und Jugendlichen, die haben den gleichen Zugang zu Computern. Das war in den 90ern ein bisschen anders. Und jetzt haben alle eigentlich einen Computer daheim. Alle Jungs spielen gern Computerspiele. Immer mehr Mädchen auch und so weiter. Und trotzdem gibt's diese Confidence Gap noch. Das ist was sich wirklich über viele Jahre so prägt. Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel. Wir können das jetzt nicht so runterbrechen. Und vor allem eine Familie repliziert ja auch die gesellschaftlichen Strukturen vielleicht. Also ich will jetzt nicht den Papa blamen, der Sophie schreibt.
Oh, pass mal nein, auf. Sehr, sehr lieb.
Also der ist ja genauso in dieser Gesellschaft aufgewachsen als Mann, ja, wie wir. Und das zu verändern ist schwierig.
Lustigerweise, meine Mama ist, aber ich weiß jetzt nicht, ob das da reinpasst, aber meine Mama war nämlich, hat es nie gesagt. Also die hat das immer zugetraut. Also mein Papa hat mir das, wobei, weiß ich nicht, ob es mir, also der macht sich jetzt Sorgen. Ich meine, beide machen sich Sorgen, aber meine Mama hat es nie ausgesprochen. Mein Papa ist da eher so, dass er sagt, oh Gott, nein, mach das nicht, ich habe Angst, dass dir was passiert. Aber meine Mama war so, nö, also so, du machst immer deine Sachen und du schaffst immer irgendwie und hat da irgendwie viel mehr, glaube ich, dran geglaubt. Aber ich weiß nicht, ob das dann eher so Frauending ist, aber da kenne ich den Hintergrund nicht, den wissenschaftlichen oder halt, vielleicht ist es auch einfach nur bei meinen Eltern jetzt gerade in dem Fall so.
Bei meinen Eltern war das übrigens genauso. Als ich mich zu meinem ersten Rennen angemeldet habe, habe ich eine seitenlange E-Mail von meinem Papa bekommen, in sehr ähnlichem Stil.
Ah, witzig. Aber ich glaube, ich habe mal gehört, Eltern wollen nicht das Beste für ihre Kinder, sondern das Sicherste. Und ich finde, das passt da halt voll gut rein. Ich weiß, dass meine Eltern irgendwie an sich das was Gutes für mich wollen, aber die wollen halt auch, dass ich sicher bin. Und es ist halt ein großes Ding, wenn man einmal durch Europa fährt. Und gerade er zum Beispiel kennt den Balkan nicht und hat davor, glaube ich, Angst gehabt, weil für ihn das halt auch so was Ungewisses ist.
Und wir können ja auch nicht leugnen, dass es tatsächlich ein Problem ist, dass sehr viel Gewalt von Männern an Frauen ausgeht, statistisch gesehen. Also vielleicht ist es auch eine objektiv größere Gefahr für Frauen. Das will ich überhaupt nicht schmälern. Also auch da, man muss es nicht nur einfach wollen oder nicht nur an sich glauben, sondern es gibt natürlich auch gewisse Gefahren, die vielleicht damit einhergehen. Aber es deshalb nicht zu tun, wird keine, also es finde ich unheimlich traurig, egal aus welchen Gründen man es sich nicht zutraut. Und das ist der Grund, warum ich darüber reden will. Weil ich finde, wenn wir Lust darauf haben, und ich hatte zum Beispiel bei dir das Gefühl, du, eigentlich kitzelt dich das schon ein bisschen, also eigentlich reizt dich sowas wie das TCA. Das ist so ein Ziel, was groß ist, natürlich, was einem Angst macht, aber das macht ein Ziel auch aus. Und ich hatte das Gefühl, du kannst es eigentlich. Und deswegen habe ich dich damals kontaktiert.
Ich will da nur eine Sache einwerfen zu dem Sicherheitsding, weil ich habe eine blöde Situation gehabt. Und ich muss sagen, dass TCA, also die Veranstalter, unfassbar unterstützen waren und die haben irgendwie 24 Stunden lang dann meinen Dot rausgenommen. Also es war jetzt gar nichts, also einfach eine blöde Situation. Ich weiß gar nicht, also ich weiß nicht, ob ich könnte es dann rausschneiden oder sowas. Aber ich muss sagen, dass die halt einfach, ne, aber die waren super nett und haben, ich habe das der Hannah erzählt und weil ich halt erstens mal, gibt es auch eine Frau im Race, also Race Director. Und da habe ich das Gefühl gehabt, ich kann dir das erzählen. Und ich war halt, ich finde, man ist da super übermüdet. Man ist teilweise, kann man selber nicht so ganz klar denken. Ich habe dir das erklärt und sie war super. Sie hat mir zugehört, die hat mich ernst genommen und hat dann, sie hat es angeboten, wir nehmen einfach dein Dot raus. Dann weiß niemand, wo du bist. Du fühlst dich sicher und nicht, dass jetzt irgendjemand irgendwo steht. Und da habe ich mich voll ernst genommen gefühlt und ich finde, das ist auch was Wichtiges, was man sagen kann als Frau, wenn man da mitfährt, man hat schon den Support und wenn man Angst hat, ist jemand da, der einem hilft.
Die Erfahrung hast du auch gemacht beim TC?
Ja, ich hatte auch eine, also von allen Rennen, die ich jemals gefahren bin, hatte ich eine wirklich doofe Situation. Ich erzähle die ganz kurz. Ich war in einem Motel kurz nach der türkischen Grenze. Ich will das übrigens nicht auf irgendwelche Länder projizieren. Ich glaube, es hätte mir auch in Österreich passieren können.
Also
oder
bei mir war es in Frankreich. Also von dem her ist es nicht in Balkan gewesen.
Also keine Stereotype replizieren. Aber es war jedenfalls kurz nach der türkischen Grenze. Und ich bin da nachts um 3 in ein Motel eingecheckt, das ich mir schon davor gebucht hatte. Also ich hatte es auf Booking schon bezahlt. Es gab auch weit und breit irgendwie wenig Alternativen. Ich war ziemlich müde. Ich bin da rein. Ich habe schon von außen gedacht, ah, sieht ein bisschen shady aus. Also ich glaube, ich hätte da nicht gehalten, hätte ich es nicht schon bezahlt. Dann gehe ich da rein, dann war ein Rezeptionist da, der wollte zuerst einen anderen Preis mit mir verhandeln, als den ich schon bezahlt hatte. Hat dann versucht, mit dem Wechselkurs da irgendwie noch mehr Geld rauszuhandeln, wie auch immer. Und ich hab da schon gesagt, so nee, entweder du lässt mich jetzt in das Zimmer für das, was ich schon gezahlt habe, oder ich storniere das. Schreibt eine Beschwerde auf Booking. Und dann hat er mich zu dem Zimmer geführt. Das war halt im Erdgeschoss. Ich habe mein Fahrrad da rein, es gab große Fenster, ich habe die Vorhänge zugemacht, habe geduscht, habe kurz was gegessen, mich ins Bett gelegt. Und so ich bin sofort eingeschlafen. Nach einer halben Stunde hat es angefangen, an meiner Tür zu klopfen. Er hat gerufen, gebrüllt, dass ich nach außen rauskommen soll. Und dann dachte ich zuerst so, oh nee, wie gehe ich jetzt damit um? Dann habe ich mir erstmal was angezogen, weil ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich schlafe da halt immer nackt, weil ich habe ja auch keine Kleidung dabei. Mich schon unwohl gefühlt. Dann habe ich mir eben meine Radklamotten wieder angezogen, die noch so ein bisschen nass waren, weil ich sie ja gewaschen hatte. Mich wieder ins Bett gelegt und dachte, ich schlafe einfach weiter, ist mir egal. Und dann habe ich gemerkt, dass ich Panik kriege und dass ich irgendwie Angst kriege. Ich habe gemerkt, er steht vor meinem Fenster. Und dann habe ich mich ganz schnell angezogen, habe meine Sachen gepackt, bin aufs Fahrrad gesessen und bin aus der Tür rausgefahren. Weil ich dachte, bestimmt steht der da, stand da auch tatsächlich. Und dann hat er gefragt, ob ich nicht ein Bier mit ihm trinken will. Ja, dann bin ich wieder losgefahren, noch nicht mal meine Sachen waren natürlich aufgeladen. Immerhin hatte ich geduscht und dann hatte ich ziemlich viel Zeit, darüber nachzudenken. Hab dann den Rennveranstaltern geschrieben, so wie du das gemacht hattest und hab ihm davon erzählt. Die haben dann daraufhin eine Warnung in diese WhatsApp Riders Group geschrieben, dass niemand mehr in dieses Motel gehen darf, also dass es einen Vorfall gab und dass niemand mehr da einchecken darf. Und haben mich dann gefragt, ob ich irgendwie darüber reden will oder ob ich einen Bedarf sehe, ob ich irgendwas machen oder was loswerden will, wie auch immer. Und dann war das aber okay, ich bin einfach weitergefahren und so weiter. Aber ich fand auch sehr gut, dass man die durchaus da kontaktieren kann und dass es self-supported nur so weit geht, bis die Sicherheit auf dem Spiel steht. So, also es ist überhaupt nicht so, dass das heißt, wenn du dich unwohl fühlst, musst du auf jeden Fall alles alleine machen, sondern da kriegt man Hilfe. Und es ist nicht das Ziel von self-supported, irgendwie gefährliche Situationen alleine zu meistern.
Und ich finde, das zu wissen, hilft einem, weil das natürlich, oder bei mir war das auch, das Alleinefahren, eine der Themen, vor der ich am meisten Angst gehabt habe. Und ich finde, das hilft oder hat mir geholfen und hilft mir, dass ich mir denke, okay, ich weiß, wenn ich so Rennen fahre, ich werde da heile ins Ziel kommen. Klar, kann immer was passieren, aber da ist jemand da, der halt auch dem das wichtig ist. Und ja. Ich finde auch die strengen Regeln beim TCA, die mir auch Angst gemacht haben, weil ich mir dachte, oh Gott, ich kenne mich damit nicht so gut aus. Wenn man die beim Unknown Race, das ich so ein bisschen als Test gefahren bin, war ja Hannah da auch, die eben die Race Director ist. Und dann dachte ich mir so, die fährt ja auch die Rennen, die will ja auch nur das Beste. Sie fährt, macht es ja selber und die wollen ja nur das Beste für die Fahrer. Und diese Sachen so zu wissen, hat mir so ein bisschen die Panik genommen, dass diese Regeln einen Grund haben. Und wenn man sich dran hält, einem das auch selber halt helfen kann.
Was waren jetzt so dein Fazit, nachdem du dich getraut hast, das zu machen? Würdest du sagen, du hast dich zu sehr gestresst? Also wie gehst du da raus? Was würdest du so anderen raten?
Ich habe mich viel gestresst, aber ich glaube in meinem Fall jetzt irgendwie nicht zu viel, weil ich mich halt gut vorbereitet gefühlt habe. Und ich habe halt versucht, vorm Rennen zu wissen, wovor habe ich Angst. Und für mich war das zum Beispiel halt Solofahren, weil ich das davor noch nie gemacht habe. Ich bin jedes Rennen davor immer mit jemandem gefahren, also, und halt immer nur im Team. Und einmal, wo ich ein Rennen alleine fahren wollte. Da war mein Ex-Freund, also mein damaliger Freund, auch am Start. Und wir haben gesagt, nach 100 Kilometern schauen wir, wie weit wir auseinander sind, weil das war jetzt ein kleines Rennen, wo das halt auch erlaubt war, wenn man zusammenfährt. Und dann bin ich so schnell gefahren, weil ich so Angst hatte, dass ich alleine durch die Nacht fahren muss, dass wir mit am Ende das zusammen fertig gefahren sind, weil ich mir halt absolut nicht zugetraut habe. Aber das irgendwie halt so mein Ziel war, dass ich das mir selber lerne, alleine fahren zu können. Und dann bin ich halt eben selber Bikepacken gegangen, erstmal eine Nacht, dann zwei Nächte halt am Campingplatz mit Zelt und so. Und dann bin ich das Unknown Race gefahren, um halt das zu üben, um zu wissen, ob mir das überhaupt Spaß macht. Weil ich dachte mir so, ich will jetzt nicht am TCA am Start stehen, zwei Wochen fahren müssen, wenn ich jetzt jede Nacht Panik habe. Also so, das weiß ich nicht, da wäre ich eben nicht selbstbewusst gewesen, dass genug gewesen, dass ich mir das zutraue. Und deswegen habe ich versucht, halt alles zu tun, was ich kann, damit ich erstens weiß, worauf ich mich einlasse und dass ich mich halt auch sicher fühle. Und ich muss sagen, mittlerweile, ich liebe es, alleine zu fahren. Also ich find's voll cool. Ich finde es vielleicht sogar besser als im Team, weil man einfach
noch mehr das Gefühl hat, boah, ich habe das alleine geschafft.
Gehe ich voll mit, ja.
Ja, eins haben wir vergessen, so viel. Wir haben ja gar nicht angefangen, Bayerisch zu reden.
Stimmt. Das ist jetzt eigentlich schon sollen wir jetzt auf Bayerisch wechseln?
Jetzt geht's Nein! Weiter. Ja, doch, das muss schon sein, weil eigentlich kommt die Sophie auch aus Bayern, wo ich auch herkomme und wir reden beide Bayerisch, deswegen.
Dann beschweren sich die Leute nicht nur über Jugendsprache.
Ja, auch nur über Dialekt, gell. Aber es ist halt griebiger einfach. Und das Lustige ist, für griebig gibt es keine Übersetzung. Ja, griebig, was sagt man dazu? Was ist das?
Oh, griebig heute.
Das ist aber heute gemütlich. Aber gemütlich stimmt bei mir auch nicht ganz.
Na, das stimmt.
Naja, das war ein kurzer Exkurs ins Bayernland. Ich habe eine Frage, Sophie. Ich weiß es zwar schon, weil wir haben schon mal drüber geredet. Aber ich tue ganz überrascht, wenn du sagst, hast du dich schon für neue Rennen angemeldet?
Habe ich. Ich habe mich fürs Silk Road Mountain Race angemeldet dieses Jahr.
Fürs Silk Road? Ich meine, ja. Das habe ich jetzt zwar ein bisschen absichtlich übertrieben, aber tatsächlich, das ist, ja, das ist eine anständige Ansage.
Um
ja.
dem ZDF-Titel zu folgen, ich glaube, das ist das härteste Radrennen der Welt.
Halt, stopp, da muss ich jetzt auch nochmal einlenken. Das muss ich auch nochmal ganz, das habe ich auch ganz gerne ganz oft. Dieser Titel vom ZDF-TCR.
Das haben wir schon mal hier erklärt.
Ist nicht auf meinem Mist gewachsen.
I know, deswegen sage ich ja so ironisch.
I know, aber neue Zuhörer wissen das nicht. Ich habe nicht gesagt, das verrückteste Radrennen der Welt. Das Wort verrückt würde ich nicht in den Kontext bringen, denn ihr fahrt ja nicht mit jonglierend auf einem Einrad wie verrückte Clowns.
Ja, und wir bereiten Europa. Uns ziemlich gut vor, wie wir gerade besprochen haben.
Genau, es ist überhaupt nicht verrückt.
Und ich glaube, das ist auch individuell, oder? Das ist gleich wie mit dem Erfolg. Was ist schon ein hartes Rennen? So für manche ist wahrscheinlich auch das Solofahren halt gar nichts. Für mich war das ein Riesending. Und ich finde eben, weil du das vorher gesagt hast, wenn man das Rennen als erstes fährt, ich glaube, dass das voll möglich ist. Nur die Frage ist, wie viel Spaß macht es halt? Ich habe so viel gelernt von meinen anderen Rennen. Ich habe halt Setup-mäßig, eben essensmäßig, halt alle möglichen Sachen, dass ich halt einfach gut vorbereitet war und dann macht es halt mehr Spaß. Vielleicht ist es dann halt leichter als für jemanden, der es als erstes fährt, weil er halt einfach die ganzen Fehler erst noch machen
voll.
Muss.
Ich sage euch aber, ich gesegnet bin beim ADS, bin voll auf Joschkas Seite. Da verstehe ich Joschka in der Hinsicht schon, weil man sowas mit Excitement fährt. Also mein erster Dinglauf war auch ein Marathon und so. Also das ist schon immer ganz geil, wenn man einfach so voll einfach rein und dann mit dieser Energie des Ungewissens oder des geht's überhaupt, dass man das direkt austesten kann. Wenn man sich zu viel vorbereitet, dann wird es irgendwann langweilig, weil man weiß, dass man es kann.
So. Aber ich habe es mir trotzdem nicht zugetraut und ich finde, weil zum Beispiel Transbalkan kann ich gar nicht vergleichen mit dem TCA und eben, es ist ja trotzdem immer was Neues und also oder zumindest für mich war es definitiv aufregend genug.
Wenn ich da von mir spreche, ich glaube, da ist nämlich ein anderer, ich habe einfach keine Angst vorm Scheitern. Also wenn ich das Three Peaks jetzt nicht gefinisht hätte, es wäre mir herzlich egal gewesen. Also wäre so, ja, dann klappt es halt nicht. Also es wäre nicht so, ich glaube, Leute, die sich extrem darauf vorbereiten, die wollen auf keinen Fall es nicht schaffen.
Mir fällt eine Sache dazu ein, jemand aus der Ultracycling-Szene hat zu mir gesagt, was hältst du eigentlich von dieser Women's 100 Campaign, weil das führt doch nur dazu, also ich zitiere jetzt, es führt nur dazu, dass sich dann Frauen anmelden, die eigentlich gar keine Erfahrung haben, die dann nachher scratchen, weil sie es nicht schaffen. Aber Hauptsache stehen mehr Leute am Start. So war die Kritik. Und dann dachte ich, selbst wenn das so wäre, selbst was es nicht ist, selbst wenn das so wäre, wäre es ein Gewinn, einfach nur, weil Frauen sich endlich trauen. Ja. Einfach so wie die Männer auch.
Und ich finde, man kann sich ja voll gut vorbereiten und man kann, ich glaube, das Einzige, was ich jetzt jedem raten würde, ist, dass man sich gut überlegt, wie viel Vorbereitung da reingeht, weil damit habe ich halt gestruggelt. Klar, ich gehe dann niemals an so ein Rennen ans Ziel, weil ich gewinnen will oder weil ich da irgendwie vorne mitfahren will. Aber ich für mich habe schon eben den Anspruch, wenn ich da Vorbereitung reinstecke, dass ich das halt fertig fahren will im besten Fall. Aber ich glaube, einem muss bewusst sein, wenn man es gescheit machen will oder eben Spaß haben will und gut vorbereitet sein will, dass es einfach extrem zeitaufwendig ist. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden du da reingesteckt hast, Jana, aber ich glaube, dass das der Unterschied zwischen jemandem, der einfach nur mitfährt und jemand, der vorne mitfährt, vielleicht oder halt ein Anfänger ist, oft ähnlich vom Aufwand ist, den man da reinstecken muss, weil man braucht erst noch das ganze Setup-Zeug. Und bei mir hat das erstens voll viel Zeit gekostet, voll viel Geld auch gekostet. Und obwohl ich halt ja auch beim Girlpack bin und Sponsoren habe und echt krass viel Support gehabt habe davor, ist der Aufwand extrem. Und ich glaube, das ist halt dann der Unterschied, wenn man voll viel Erfahrung hat oder wenn man es neu macht. Und klar kann man da an den Start gehen mit irgendwie und mit so, okay, schauen wir mal, vielleicht fahre ich fertig, vielleicht fahre ich nicht fertig. Aber wenn man es halt eben wahrscheinlich als Frau nochmal mehr gescheit machen will, dann ist halt einfach die Zeit und die Energie, die man da reinstecken muss, extrem. Und das muss einem bewusst sein. Und ich glaube, das habe ich vielleicht auch teilweise ein bisschen unterschätzt, warum ich kurz vorm Rennen da auch so ganz schön am Limit war, weil es einfach viel war.
Ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, wenn man sich anmeldet und nicht dieser Mehrheit entspricht, sei es vom Geschlecht oder von der Ethnie oder vom Alter, wie auch immer, vom Körperbild, dann fragt man sich vielleicht umso mehr, wenn ich so wenig Leute sehe, die sind wie ich, die das machen, warum soll's ich dann schaffen? Und sich dann umso mehr Gründe sucht, warum dann ausgerechnet ich das probieren sollte, wo es nicht so viele Leute gibt wie ich, die das machen. Während, wenn man sich anmeldet und man sieht ganz viele, die sind wie ich selbst, die sich da anmelden und die da stehen, dann hat es irgendwie eine ganz andere Rechtfertigung, am Start zu stehen.
Ja, war mir herzlich wurscht. Also ich bin der Dude aus der Mitte. Also
du bist so wie die meisten anderen da auch.
Ich bin im mittleren Alter, ich bin im mittleren, mittleren Fähigkeit. Ich bin auch, ich glaube, auch in der Mitte gefinished. Also so, ich fahre nicht auf. So, scheißegal.
Aber mir fängt es dann schon an, dass ich es am Start, ich fand es voll wichtig und gut, dass ich am Start wusste, ich bin jetzt in der WG mit dir, Jana, und mit den ganzen anderen, dass ich da nicht alleine zur Registrierung muss, weil dann ist man so nervös davor. Ich finde, da fängt es bei mir schon an, dass ich halt irgendwie wissen will, das sind noch andere Leute, die ich kenne, und weil ich mich nicht trauen würde, da allein hinzugehen.
Hey, wir haben jetzt, ja, mal ganz kurz, ja, Silk Road, hast du gesagt, fährst oder hast du dich angemeldet, ist ja von der Herausforderung so ein bisschen der Bruder vom TCR, würde ich sagen, auf Nichtstraße und von all den Offroad-Rennen, die Nelson ist es, oder?
Ja.
Macht, ist es auch so das Steckenpferd mit, auch genannt Sick Road, also Get Ready for Food Poisoning.
Und River Crossings.
River Crossings, ganze Zeit, ja. Aber stark, also find ich cool. Dann hast du gleich mal die zwei Dicken erledigt, Straße und Offroad.
Dann musst du dir wirklich nichts mehr beweisen.
Ja, aber ich habe halt jetzt das Gefühl, ich finde halt, TCI ist halt von der Strecke voll hart, aber man hat halt immer Resupply und ich habe halt voll viel telefoniert. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich hatte immer super, also ich habe mich so mental nie alleine gefühlt. Da immer, wenn irgendwie, ich frage mich teilweise sogar, ob das noch in den Regeln ist, ob es da nicht auch eine Regel dazu bräuchte, wie viel man Kontakt zur Außenwelt haben darf. Also selbst wenn man nicht übers Rennen redet, aber einfach nur, wenn ich mit, keine Ahnung, Freunden telefoniert habe, was die zum Mittagessen, ist Ablenkung. Und irgendwie hat mir das geholfen und deswegen. Und ich fahre gern Offroad und ich will mir irgendwie ich bin nicht so gut am Mountainbike und ich habe irgendwie Bock, besser zu werden und deswegen mir gedacht, weil Silk Road ist halt voll remote und eben halt diese Offroad-Challenge und ich habe noch nie draußen geschlafen. Ich habe beim TCA immer im Hotel geschlafen, weil ich es mir halt einfach auch nicht zugetraut habe und deswegen neue Challenge. Wovor ich ungefähr genauso viel Angst habe. Sorry.
Man hat auf jeden Fall während dem TCA gemerkt, wie positiv du bist. Also auch wir haben da ab und zu telefoniert und wir haben uns natürlich jetzt nicht über rennstrategische Dinge unterhalten, sondern über sowas wie, was du sagst, was hast du gegessen und so. Welche Blume steckt gerade an deinem
Winter? Ja, ich möchte auch kurz was zur Blume sagen. Also das möchte ich kurz einleiten, denn ich habe natürlich auch kurz Sophies Wikipedia-Artikel angeschaut. Und Fun Fact, auf dem Bild in Wikipedia hat sie einen Blumenstrauß in der Hand.
Das mit den Blumen ist so ein Thema. Weil wir haben einmal hier darüber geredet, dass es beim TCA so ein Ding wurde, dass sich Leute Blumen an ihren Lenker stecken und dass es so ganz schön bildhaft verdeutlicht, wie weit man schon gefahren ist und so weiter. Und die Idee kam von Sophie.
Die das links, rechts einfach eine Sonnenblume mit einem Stein ermordet hat, um sich eine fette Sonnenblume an den Lenker zu knallen.
So als Erklärung, das kommt vom Unknown Race, weil das war im April in Italien, wo man dachte, das Wetter könnte gut sein, war es aber nicht. Es hat eigentlich nur geregnet und es war immer grau. Und ich habe irgendwie halt neben der Straße waren halt immer wieder Blumen und ich wollte halt irgendwas Buntes, Schönes sehen, halt, weil ich finde, das ist ja voll wichtig im Rennen, dass man eben positiv bleibt. Und ich würde vielleicht sogar sagen, dass ich das ganz gut eben kann, dass ich mir irgendwelche blöden Sachen suche, wenn es halt nur Blumenpflücken ist. Aber mir hat das immer voll geholfen, dass ich erstens, oder Jana, das hast du letztes Mal ganz gut gesagt, dass man halt weiß, dann man pflückt eine Blume und 200 Kilometer später schaut man auf seinen Lenker und erinnert sich dran, wie weit man eigentlich schon gefahren ist. Oder am Abend ist die Blume verwelkt und man weiß so, wow, krass, wie viel habe ich eigentlich schon gemacht. Und dann ist es halt was Witziges. Man versucht am Rad, ohne stehen zu bleiben, eine Blume zu pflücken. Außer man macht es wie ich beim TCA und bleibt stehen und macht sich da echt eine Arbeit, weil die Sonnenblumen so einen dicken Stiel haben und ich die nicht abreißen konnte. Aber mir, weiß ich nicht, mir macht es gute Laune, obwohl es halt eigentlich so was Kleines, bescheuert ist es.
Ich fand es mega schön. Also ich habe dann das auch jeden Tag gemacht und fand total cool zu sehen, mich dann zu erinnern, ah, da habe ich diese Blume gepflückt, das ist jetzt schon 17 Stunden her oder so.
Überleg mal, dass man quasi so lange fährt, dass eine Blume verwelkt. Also das ist ja ein mega geiles Zeichen, wie lange man unterwegs ist. Oh, die Blume ist schon wieder verwelkt.
Die Definition von Ultra.
Ja, genau. Wie definiert man Ultra? Eine Blumenwelkphase. Also, hey, aber schwierige Frage. Mit einer Sonnenblume wird es schwierig mit der Welkphase, weil die braucht ganz schön lang, gell?
Dafür brauchst du ein TCA.
Ja, deswegen ja Sonnenblumen beim TCA.
Kannst du die Kerne rösten und snacken.
Stimmt. Da haben wir gleich noch Energie.
Ich hoffe auf jeden Fall, du findest Blumen in Kirgisistan.
Und ich hoffe es.
Ah, gleicher Witz. Das letzte Mal Steine. Da liegen nur Steine rum. Muss Steine mitnehmen. Haben wir so das letzte Mal den Podcast eigentlich auch beendet oder haben wir noch irgendwas anderes dazu?
Nein, wir müssen noch über die Paletten sprechen. Die waren andere
das Palettenkleid.
Sachen. Und wir müssen noch den Film teasern. Weil ein Grund, warum der Stefan so viele Insights hat über Sophies TCA und heute haben wir ja jetzt im Podcast sehr auch psychologisch gesprochen und ich habe die Sophie so ein bisschen herangezogen als Beispiel für diese Confidence-Sache. Es tut mir leid, aber
ich fühle mich davon angesprochen und ich fühle mich da auch nicht in irgendwie eine Ecke gedrängt, weil es ist halt, es wirklich sind genau die Themen, die mich beschäftigen und das muss ich jetzt auch noch lustigerweise sagen, weil viele Leute fragen immer, ob so, oder sagen ja, dass TCA so ein life-changing Ding ist. Und eigentlich hätte ich immer gesagt, ist es nicht. Aber die Woche habe ich in der Arbeit, ich habe einen neuen Kunden und halt, das ist gerade voll die große Herausforderung. Und da habe ich das richtig krass gemerkt, diese Confidence Gap, weil ich arbeite mit vielen, ich hatte im Technikbereich viele mittelalte, weiße Männer und wie krass ich mich verunsichern lasse und wenn ich mir das nicht zutraue und sowas. Und da habe ich jetzt voll über TCA nachgedacht oder wahrscheinlich, weil wir den Podcast auch schon aufgenommen haben und über dieses Thema und dachte mir so, weil irgendwie hat mir das gerade Konfidenz gegeben, dass ich weiß, klar ist es am Rad und was ganz was anderes, hat nichts mit meiner Arbeit zu tun. Ich kann Sachen, die ich mir nicht zutraue und ich muss nur an mich glauben und ich brauche ein paar Leute, die an mich glauben. Aber ich habe das irgendwie so ein bisschen versucht, jetzt in meine Arbeitswelt mitzunehmen. Und das war das erste Mal, dass ich mir dachte, ja, vielleicht ist es doch ein bisschen life-changing, wenn man sowas macht und hilft, dass man halt irgendwie so an sich arbeitet. Und ich glaube, diese Confidence Gap, ich glaube, so bin ich auch von der Persönlichkeit, es wird nie weggehen. Aber ich habe das Gefühl, ein bisschen kann man da schon, wenn es einem bewusst ist, dran arbeiten. Oder es ist, also, dass man wenigstens das Bewusstsein hat, dass es da ist und man manchmal sich selber kritisch hinterfragt.
Ja, mir geht es absolut genauso. Ja, voll. Ich habe auch ein paar Freunden von genau dieser Sache erzählt, weil mich persönlich treibt es einfach irgendwie sehr um. Und die zwei arbeiten in der Klinik als Ärzte und Ärztinnen und die haben mir das so gespiegelt, dass es in diesem Kontext genauso ist. Wer sich auf welche Stellen bewirbt, wer sich das zutraut wie das von den Hierarchien und von den Stereotypen abhängig ist. Ja, ich glaube, es ist ein Thema, was natürlich nicht auf Radsport begrenzt ist, sondern was sich in vielen Bereichen so widerspiegelt.
Ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen bei Film.
Ja, ich wollte eigentlich Stefans Film teasern, weil...
Nein, ein anderes wichtiges Thema.
Die Paletten.
Paillettenkleid.
Eine andere positive Sache, die gute Laune während dem TCA gemacht hat.
Ich erzähle so ein bisschen. Also Sophie kommt in Italien an der Küste, denn da kam es dann eine sehr lange Fährenfahrt rüber zum Balkan. Und man hat ja nicht immer so viel Klamotten dabei und möchte seine Klamotten auch mal waschen. Und das war Sophiens Plan, auf der Fähre jetzt keine Radklamotten zu tragen. Deswegen hat sie sich am Ort, wo die Fähre abfährt, mal kurz umgeschaut, was es denn so zum Anziehen gibt. Und sie kam auf die glorreiche Idee, ein blau glitzerndes Kleidchen mit Pailletten sich zuzulegen. Es war günstig, es war da. Stark.
Und es gab nichts Besseres. Es war nicht meine Absicht. Ja. Ich dachte so am Strand, ich finde da sicher was. Aber man, klar, ja, man hat ein bisschen. Es war kein Kleid, es war ein Set. Es war ein Hosen-Oberteil-Set. Es war sehr schwer. Es waren Pailletten dran. Es war dunkelblau, Samtstoff. Und dann waren da ganz viele Pailletten drauf. Und ich habe mich so geschämt, weil da waren ja andere Fahrer auf der Fähre, dass ich meine Regenjacke in Italien, wo sehr heiß war, drüber gezogen habe, weil ich nicht wollte, dass die mich so sehen. Aber ich habe sehr viel, also ich habe selber über mich lachen können. Man ist ja dann auch nochmal übermüdet. Und ja, ich habe mich selber auslachen können.
Ich bin mir so sicher, es hätte auch andere Kleidung in unmittelbarer Nähe gegeben, aber ich glaube, dieses Paillettenkleid spricht einfach so sehr für diese Übermüdung in so einem Ultra-Race. Ja. Also irgendwann ist halt einfach gut. Da ist das Paillettenkleid einfach die beste Wahl, weil das Gehirn sagt, nö, mehr Kapazitäten als für dieses Kleid haben wir jetzt nicht.
Voll, das ist ein gutes Outfit mit der Regenjacke. Es fällt bestimmt dann noch viel weniger auf.
Ja. Und Radschuhe.
Genau. Und lauter Müllsäcke, wo ich halt Essen drin gehabt habe für die Fähre. Aber irgendwann ist echt, man hat so viele Entscheidungen und eigentlich fährt man ja dann den ganzen Tag nur Rad und isst und fährt Rad. Und dann auf einmal ist man in diesem Ort und das sind ganz viele Touristen und Menschen und man muss irgendwie klarkommen, Entscheidungen treffen, man muss entscheiden, was man isst und ich war einfach komplett überfordert. Und dann war halt einfach nur dieser Oma-Laden und es gab dieses Ding und ich dachte mir so, scheißegal, ich kaufe das jetzt. Und
ich finde, es ist ein gesunder Pragmatismus.
Ja. Ja. Tut keinem weh.
Ja.
Ich habe immer das Gefühl, bei einem Ultra stinke ich nicht. Aber habe nur ich das Gefühl von mir selber. Aber weil ich zum Beispiel mit Joschka unterwegs war, als wir so zweit Munich Milan gefahren sind, da stank der auch nicht.
Also ich wasche halt jeden Tag meine Sachen.
Aber ja. Ich auch. Ich habe sogar Waschmaschinen. Das war ein Tipp von Auri. Ich habe immer, dass man sich Airbnbs oder Hotels bucht, da kann man ja auswählen bei Booking mit Waschmaschine.
Und ja, dann habe ich immer Filter setzen.
Ja. Voll life-changing. Habe immer versucht, wenn es ging. Und dann habe ich das am Abend eine halbe Stunde reingeschmissen. Währenddessen habe ich geduscht oder was gegessen oder so. Und dann.
Ja, okay. Ja. Vielleicht stinke ich dann schon.
Aber vielleicht ist es so ein Körperding, dass man da nicht stinkt. Ich weiß es nicht. Da ich jetzt alleine gefahren bin, habe ich niemanden gefragt, ob ich stink.
Ich habe es nicht gerochen aus Deutschland.
Ja. Aber haben wir letztes Mal noch irgendwas geredet? Ich weiß
ja,
nicht.
Wir müssen über das Hier und Jetzt noch sprechen, weil jetzt gerade bist du ja in einer eigentlich sehr besonderen Situation, die jetzt nicht unbedingt mit dem TCA zu tun hat, aber doch mit dem Sport und auch mit deiner Zielsetzung für Silk Road. Willst du kurz erzählen, wie es dir gerade geht?
Ja, das stimmt. Ich habe gerade eine Herzmuskelentzündung. Und dementsprechend ist tatsächlich dieses Silk Road-Thema so ein bisschen offen, weil ich schon, also wie ich es vorher schon gesagt habe, ist, ich finde, wenn man einen Anspruch hat, klar, ich will keine Rennen gewinnen, aber ich will ja trotzdem irgendwie gesund und auf den Körper schauen und irgendwie das halt am Start stehen mit der Konfidenz, dass ich es zum einen mental, aber auch körperlich schaffe. Und deswegen hat sich bei mir da jetzt irgendwie in letzter Zeit schon einiges verändert, weil ich im Oktober hat es angefangen, und seit Dezember weiß ich, dass ich eine Herzmuskelentzündung habe, halt gar keinen Sport mehr gemacht habe. Also ich gehe nur noch spazieren und versuche halt jetzt, so gut es geht, mich zu schonen, damit das halt schnell wieder sich beruhigt. Und habe mir so ein bisschen die Grenze gesetzt, dass ich im März entscheide, ob ich überhaupt an den Start gehe oder nicht, weil ich eben meinem Körper es nicht antun will, dass ich da halt unfit bin. Vor allem in Kirgisistan, wenn es so remote ist. Und ja, irgendwie, mir hat die Zeit voll gut getan. Ich habe halt voll viel an mir versucht zu arbeiten, an anderen Baustellen zu arbeiten oder so, aber halt auch gemerkt, dass dieses ganze Ultra-Cycling halt schon sehr extrem ist und ich finde, man kommt da in so eine krasse Bubble und Welt rein, wo diese langen Distanzen halt einfach so normal werden. Aber man dann, wenn jetzt sowas ist wie jetzt, wo ich halt froh bin, wenn ich meine 10.000 Schritte am Tag gehe, mal wieder checkt, wie viel der Körper da eigentlich leistet und was man eigentlich, ja, wie extrem das eigentlich auch ist.
Ja. Ich stelle es mir mega schwer vor ohne Sport.
Ich möchte einmal kurz einlenken, dass nicht, dass jemand die Schneise von AHA, Ultracycling, TCR, na klar hat die Herzmuskelentzündung, also das hat keinen Zusammenhang mit den ganzen langen Radfahrten, sondern du hattest, glaube ich, einfach einen Infekt, oder? Und hast zu früh angefangen, Sport zu machen. Also der klassische Klassiker, so wie man halt sagt, da kriegt man Herzmuskelentzündung, zu früh nach Krankheit anfangen.
Das ist ja auch gar nicht so einfach festzustellen oder das festzumachen, oder?
Ich habe Mitte Oktober habe ich Mandelentzündung gehabt und Corona on top. Also ich habe keinen Covid-Test gemacht, aber ich habe halt alle Symptome gehabt. Die Ärzte haben gesagt, du kannst einen Test machen, aber es ist eigentlich eh klar. Und dann habe ich eh 2 Wochen nichts gemacht, aber wir hatten einen Flug nach Oman zum Bikepacken und ich habe, wie man das halt so klassisch hat, oh scheiße, ich bin krank, ich will jetzt gesund werden, ich habe 2 Wochen komplett gar nichts gemacht. Und dann wollte ich aber halt schon fliegen und Gott sei Dank, ich glaube, das war so ein bisschen Schicksal, haben wir wegen den Flügen Probleme gehabt und konnten nicht fliegen. Und dann habe ich eigentlich ich dachte, ich habe mich gut erholt, aber ich war immer noch irgendwie nicht ganz fit, habe mir aber den Druck gemacht, oh Gott, schon 2 Wochen Pause, ich will ja irgendwie wieder was machen. Und dann habe ich nach 2,5 Wochen wieder angefangen, Sport zu machen, dann bin ich wieder krank geworden und dann hat sich das halt so die ganze Zeit hin und her gezogen. Und irgendwie bis in Dezember eben. Und da habe ich dann halt, war ich beim Kardiologen halt einfach, ich habe das Gefühl gehabt, irgendwas passt nicht. Ich habe so einen Druck auf der Brust gehabt. Und dann habe ich halt meine Blutwerte erhöht und im EKG hat man gesehen, dass es halt im Vergleich zu früher nicht in Ordnung ist. Mhm. Und genau, aber die haben auch gesagt, das hat jetzt nichts damit zu tun, was ich im Sommer oder davor gemacht habe am Sport. Das hat darauf keinen Einfluss, sondern einfach halt Pech gehabt, dadurch, dass also mein Körper hat halt diese Infekte nicht verarbeiten können. Und vielleicht, weil ich eben zu früh doch wieder was gemacht habe. Obwohl ich das Gefühl gehabt habe, 2,5 Wochen ist eigentlich lang an Pause. Aber eben nur ein Reminder an jeden vielleicht, dass man da wirklich auf sich hört. Und vor allem, es war gut, dass ich zum Kardiologen gegangen bin, weil es war einfach nur so Bauchgefühl, dass ich mir dachte, ich sollte das mal abchecken, bevor ich jetzt wirklich wieder anfange.
Ja, ich glaube, wenn man viel Sport macht und ein Gefühl für seinen Körper hat, dann ist es wahrscheinlich sogar ein Vorteil, dann zu checken, irgendwas stimmt nicht so ganz.
Ja. Und sonst merkt man irgendwie, sonst werde ich halt schon wieder gesund, aber da ich bin halt, dann habe nochmal Mandelentzündung gekriegt, habe 3 Mal Antibiotikum genommen und irgendwie habe ich gemerkt, irgendwas, es passt einfach nicht, ich werde einfach nicht mehr fit und ich habe beim Treppensteigen war ich komplett außer Atem und irgendwie hat sich einfach nicht gut angefühlt.
Ja, ich würde das also auf jeden Fall als einen sehr guten Reminder mitnehmen. Man bekommt es ab und zu mal mit, aber Herzmuskelentzündung ist tatsächlich ein Thema, weil es auch einfach so sich einschleicht.
Und es macht aber auch Angst und es ist auch, ich habe wirklich, seit ich 13, 14 bin, habe ich nie so eine lange Sportpause gemacht und ich habe wirklich Angst davor gehabt. Aber ich kann auch nur jedem sagen, man kann die Zeit auch gut nutzen. Oder ich habe irgendwie, es ist viel, viel besser, als ich dachte und viel einfacher auch, als ich dachte. Und das normale Leben, was ich davor irgendwie gefühlt auch gar nicht kannte, kann auch ganz, ganz okay sein. Auch wenn ich es vermisse und mich freue und ich hoffe trotzdem, dass ich Silk Road fahren kann. Aber wenn es halt nicht geht, dann geht es nicht und dann fahre ich es nächstes Jahr.
Ist auf jeden Fall so schön, schön zu sehen, dass das Radfahren was ist, was du nicht aus Gewohnheit machst oder aus Pflicht, sondern was du jetzt vermisst und
voll
auch zu reflektieren, was dir das gibt und was du da suchst.
Ja.
Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass dein Herz sich jetzt schnell erholt und du wieder mit der Vorbereitung starten kannst, um dann mit ganz viel Confidence in Kirgisistan zu stehen. Man darf natürlich aufgeregt sein und Angst haben und ich finde, gute Ziele machen einem auch ein bisschen Angst.
Ja, 70, weil 30, Stefan, 0. Das hast du, ja genau, das fand ich richtig gut.
Ja, die 70-30-0 Theorie. 70% Excitement, 30% Angst und 0% Gleichgültigkeit. Wenn man diese Faustregel bei manchen Dingen, die man angehen will, im Hinterkopf behält, ist es immer ein ganz guter Indikator, dass es vielleicht, dass man es machen sollte. Also zum Beispiel, oh, will ich mich fürs TC anmelden? Oh, krass, nee, habe ich ein bisschen Angst. Aber ich fände es mega exciting und es ist dir offensichtlich nicht egal, dann ist es wahrscheinlich eine gute Entscheidung für dich. Das kann man halt bei vielen Dingen im Leben anwenden. 70-30-0-Regel. Mhm. Möchte ich in die und die Stadt ziehen? Möchte ich den Job wechseln? So Sachen.
Mhm. Und ich denke mir jetzt gerade beim Silk Road, jetzt denke ich, ist so die Distanzen, okay, das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht, aber jetzt das Offroad, bivakieren, draußen schlafen, ist halt irgendwie so jetzt eine coole Challenge, vor der ich voll Angst habe, aber irgendwo mir, ich habe Lust drauf und deswegen freue ich mich irgendwie, das anzugehen und mehr Mountainbiken gehen, draußen schlafen, halt auch davor mal das üben Und ich glaube, wenn man sich da immer so kleine Ziele setzt, dann kann man halt da auch ganz gut hinkommen, dass man das sich dann traut. Und ich meine, ich glaube, beim Silk Road kann noch mal mehr oder genauso viel wie beim TCR halt schief gehen, warum es dann nicht klappt. Aber
hört sich auf jeden Fall nach der richtigen Motivation an, wenn man sagt, ja, der Weg ist das Ziel. Und wenn du sagst, quasi auf dem Weg zum Silk Road hast du quasi vor, das und das und das und das zu machen, dann heißt das ja schon, dass du den Weg auch enjoyable findest. Ups, das war wieder ein bisschen Jugendsprache. Den Weg auch, wie sagt man dann da jetzt?
Dass es Spaß macht.
Dass der Weg Spaß macht, genau.
Ja, aber kann man sowas machen, wenn es keinen Spaß macht? Ich glaube, man muss, wenn man so, oder? Man muss ja gern Radfahren, sonst
bestimmt.
Ist es schwierig.
Ja. Ja. Habt gefälligst alle Spaß beim Radfahren. Sophie, dir alles Gute Besserung mit deinem Herzen.
Dankeschön.
Genau, geht alle auf ihren Wikipedia-Artikel.
Auf gar keinen Fall. Das Problem ist, man kann den nicht löschen. Ich war, meine Schwester wollte da mal Blödsinn reinschreiben, aber das geht nicht, weil das hat halt irgendjemand angelegt und das kann die oder wer auch immer das war, muss das halt bestätigen. Das heißt, wenn ich den löschen will, ich weiß nicht, wie das geht, muss ich wahrscheinlich klagen dagegen.
Das passt schon. Also, Link ist in der
Bilder, oh Gott.
Beschreibung.
Und bald seht ihr Sophies Paillettenkleid, Anzug und die Sonnenblumen in der Dia-Show, die Stefan gerade zusammenschnippelt.
No Schön, pressure. Dass du es Dia-Show nennst. Ist nur eine Dia-Show. Wir haben aber nur eine Dia-Show gemacht. Genau. Nee, da ist noch was offen, genau. In diesem Sinne.
Ich freue mich schon mega da drauf.
Ich bin gespannt, ob ich es mir anschauen kann. Ich weiß es noch nicht.
Ja. Hören uns, sehen uns irgendwann.
Nächstes Mal wieder mit Pizza.
Yes.
Oh ja, die war auch
und
lecker.
Und Radfahren.
Einen schönen Tag euch zwei.
Danke fürs Einladen. Ciao.
Tschüssi.